Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein kann in eurer ja sonst sehr belebten Gemeinde. Heute ist es ein bisschen ruhiger. Ich habe mir schon gedacht, huh, es ist immer so schwer, hier einen Platz zu finden. Und es ist heute außergewöhnlich, aber auch, wie soll ich denn sagen, es ist luftig und ja, schön bei euch zu sein. Warum ich selten da bin, das hängt auch damit zusammen, ja, weil ich halt in der Gemeinde Grafing auch meine Aufgaben habe und ja, da wird meistens jeder gebraucht. Genau. Ich habe meine Predigt überschrieben mit der nahe und der ferne Gott. Darum wird es heute gehen. Aber ganz zu Beginn dieser Predigt möchte ich ein Gedicht vorlesen. Und zwar, mancher wird es kennen, und zwar das Gedicht Spuren im Sand. Es gibt manche grinsen und sagen, ich kenne es. Vielleicht ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber vielleicht, ich würde mich freuen, wenn jemand so ganz spontan sagt, was denn da drin vorkommt in dem Gedicht. Um was geht es denn da? Spuren im Sand. Spuren im Sand. Und? Was habt ihr da so in Erinnerung?
Ja, aber nur eine Spur.
Aha.
Man erwartet sich zwei Spuren.
Aha.
Der mit der einen Spur sagt, lieber Gott, du bist jetzt gewesen. Ich sage, das ist doch nur die eine Spur, da bist du jetzt Kinder. Und der Jesus sagt, ich war immer bei dir, ich habe dich ja getragen, du bist gar nicht gespannt.
Ja. Ja, ich werde jetzt das Gedicht vorlesen. Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, da blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass ich in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Die Autorin dieses Gedichts war 20 Jahre alt, als sie dieses Gedicht schrieb. Was musste vorgefallen sein, dass im Leben dieser jungen Frau, dass man mit 20 Jahren so ein Gedicht verfassen kann. Und ich habe eben da mich ein bisschen schlau gemacht. Ich habe einfach mal nachgeforscht, was denn das für eine Frau war, was denn die für eine Lebensgeschichte hatte. Spuren im Sand wurde von Margaret Fishback Powers geschrieben, und zwar 1964. Sie wuchs zusammen mit ihren fünf Geschwistern auf einer Farm in Kanada auf, erlebte dort eine fröhliche und behütete Kindheit und Jugend. Eine Träumerin war sie, ein Mädchen mit viel Fantasie, musikalisch sehr begabt und immer damit beschäftigt, ihre Gedanken in Reimen abzufassen. 20 Jahre alt war sie, wie gesagt, als sie Spuren im Sand verfasste, und die Monate davor waren alles andere als normal verlaufen. Schwer verletzt durch einen Blitzschlag musste sie für einige Zeit ihren Beruf als Lehrerin aufgeben. Eine Liebesbeziehung zerbrach, verzweifelt kehrte sie zurück zu ihren Eltern. Durch ihren Bruder lernte sie schließlich Paul Powers kennen und lieben. An dem Tag, an dem Paul ihr einen Heiratsantrag machte, entstanden Spuren im Sand. Ja, da war sie 20 und hatte, wie gesagt, diese schweren Erfahrungen durchlitten. Und es muss sie sehr tief erschüttert haben, um dann eben so ein Gedicht verfassen zu können. Ja. Weil sie spricht eigentlich so im Rückblick, wie wenn sie über ihr ganzes Leben spricht. Und war 20. Aber sehr tiefe Erfahrung dabei mit Gott gemacht. Und dieses Gedicht ist weltbekannt geworden. Also ihr seht, hier kennen es schon einige, ja, aus der Gemeinde. Und ohne zu ahnen, hat Margaret mit ihrem Gedicht Millionen von Menschen getröstet und ermutigt. Es war so beliebt, dieses Gedicht, dass sogar dann auch ein Streit entstand, wer es denn geschrieben hatte. Und sie hat dann das sogar auch ein Copyright dafür machen lassen und hat es hart erkämpft, weil es um die ganze Welt gegangen ist und es gab Leute, die wollten damit Geld machen. Dieses Gedicht hat, also 1964 geschrieben, jetzt immer noch seinen Wert, denke ich, weil ich habe es gelesen und es hat mich berührt, muss ich sagen, es berührt mich jedes Mal. Ja, und ich habe auch eine Erfahrung gemacht mit einer Bekannten, die hatte, also der ihr Mann ganz plötzlich verstorben war. Sie war damals erstmals in ihrem Leben ganz auf sich allein gestellt und durchlebte wirklich eine ganz schwierige Zeit. Und ich wollte ihr helfen. Ja, und da fiel mir dieses Gedicht in die Hände und ich habe sie dann gegeben. Und dann hat sie mir eben ein paar Tage später erzählt, wie man sie hat mich angerufen und hat gesagt, wie sehr ihr dieses Gedicht geholfen hat und ja, und dass sie einfach jetzt das Gefühl hat, sie kann weitermachen. Ja, sie war halt auch an einem Punkt angelangt, wo sie nicht mehr weiter wusste und das Gedicht hat ihr große Ermutigung gegeben. Also es kommt nicht von ungefähr, dass das Gedicht Spuren im Sand weltweit einen so hohen Bekanntheitsgrad erlangt hat, denn es hat vielen Menschen zu einem neuen Verständnis von Gott verhelfen können, beziehungsweise zum Glauben an Gott überhaupt. Und dieses Gedicht, wenn wir das so lesen, das vermittelt wirklich ein ganz bestimmtes Gottesbild, nämlich das eines ganz persönlichen Gottes, eines Gottes, der im Menschen, in dem Leben eingreift, der ihn begleitet, der ihn nicht alleine lässt in seiner Not, in seinen Problemen. Und wie es in diesem Gedicht ausgedrückt wird, durch schwerste Zeiten gewissermaßen hindurch trägt sogar. Ja, auch wenn derjenige es gar nicht weiß. Offensichtlich sehnen sich viele Menschen danach, eine persönliche Beziehung zu einem liebenden und helfenden Gott zu haben, ihn als einen Gott zu erleben, der ihnen ganz nahe ist. Und doch zweifelt man oft an Gott. Und das kann man, gut, es kommt nicht von ungefähr, dass in den nichtchristlichen Religionen weniger die Zweifel es sind an dieser Nähe Gottes, sondern es ist die Religion, die einen Gott vermittelt, der in der Ferne ist, der unerreichbar ist, der so groß und allmächtig ist, dass er wirklich nicht an einem einzelnen Menschen überhaupt Interesse haben könnte. Und man wagt das gar nicht zu glauben. Man wagt es nicht zu glauben, denke ich. Aber in Wirklichkeit diese Not und diese Sehnsucht, so etwas zu erleben, die Nähe Gottes, denke ich, hat Gott uns auch ins Herz gegeben und sicher auch bei Anhängern der nichtchristlichen Religionen. Wohingegen es uns als Christen genauso diese Zweifel kommen können, das hört man auch, ja. Oder das empfindet man, oder im Gespräch kommt manchmal so etwas raus, so ein Zweifel wie, ja, soll dieser Gott in Anbetracht der vielen Milliarden Menschen auf dieser Erde und der riesigen, endlosen Weite des Weltalls an meinem kleinen Leben Anteil haben wollen, mich verstehen können in meiner Not? Ich glaube, das kennen wir vielleicht für uns persönlich, dass man sich manchmal denkt, boah, wo ist er? Hat er mich verlassen? Oder grundsätzlich diese Einstellung, dass man das vielleicht als Christ auch noch gar nicht so richtig begriffen hat, dass Gott ja mein ganz persönlicher Gott ist. Ja? Dieser Gedanke an mir, für mich, ich wer bin ich denn? Ja, solltet ihr an mir Anteil nehmen? Ja, und da hat man dann ein Problem einfach, und vielleicht ist es auch ein gewisses Vertrauensproblem aus diesem geringen Selbstwert, den wir für uns selber als Menschen haben. Ja, wie ist Gott nun? Ja, wir sehen, es gibt da gehen die Meinungen auch unter den Menschen oder die Empfindungen auch auseinander. Die einen erfahren ihn als einen fernen Gott und die anderen dann auch als einen nahen Gott. Ja. Wenn man in der Bibel blättert, dann findet man eine Menge von Aussagen darüber, wie Gott ist. Das ist wirklich erstaunlich. Ich habe da eben mal nachgeschaut. Ja, und es gibt eine Menge von Aussagen, die Gott sogar selber über sich macht. Und für mich ist es der Grund ganz klar. Es ist Gott auf keinen Fall egal, was wir Menschen von ihm denken, beziehungsweise was für ein Bild wir von ihm haben. Es ist ihm sogar sehr wichtig, dass ich als Mensch erkenne, wie er ist. Sonst würden wir diese Aussagen nicht in der Bibel finden. Und wir werden jetzt 3 Bibeltexte zusammen lesen. Das sind Texte, die tatsächlich von diesem allmächtigen, fernen, für den Menschen nicht fassbaren oder begreifbaren Gott sprechen. Ja? Das sind Texte, die die Ferne Gottes beschreiben oder beziehungsweise wo Gott sich selber so darstellt. Also da habe ich jetzt als erstes einen Text, den finden wir in 1. Timotheus. Kapitel 6, Vers 16. Vielleicht lese ich auch noch den Vers 15, beziehungsweise das Ende von Vers 14. Bis auf die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche uns wird zeigen zu seiner Zeit der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Also Gott wird da dargestellt als einer, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Wenn wir nur den Text hätten, dann wäre er in der Ferne und dann wären wir arm. Ja? Noch ein Text, 1. Könige, Kapitel 8, Vers 27. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dies Haus tun, das ich gebaut habe? Das war bei der Einweihung des Tempels und es war bei der, also da hat Salomo ein Gebet gesprochen und darin kommt es vor. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dies Haus tun, das ich gebaut habe? Noch ein Text, Jesaja 66, Vers 1. Und da spricht Gott über sich selber. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Ja, wo ist dann, er sitzt und wo ist er? Ja, wie groß ist er? Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, er verwendet natürlich da ein, klar, das ist ein Bild, aber Damit möchte er diese unbegreifliche Größe darstellen. Dass Gott aber beides ist, Gott sei Dank, dass er uns auch nahe ist, das finden wir auch in der Bibel, beziehungsweise, dass er beides ist, da gibt es einige Texte, er ist groß und allmächtig und gleichzeitig dem Menschen sehr nahe. Und da habe ich einen Text in Jeremia rausgesucht, Jeremia 23, Vers 23. 23, 23. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass ich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe? Spricht der Herr, bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt? Bin ich nur ein Gott, der nahe ist und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe? Spricht der Herr, bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt? Allmächtigkeit und Größe auf der einen Seite und Nähe auf der anderen Seite. In dem Text merken wir, dass es kein Widerspruch sein kann, sein muss oder auch nicht ist, wenn wir das auf Gott beziehen. Gerade nämlich, weil Gott so allmächtig und groß ist und Himmel und Erde erfüllt. Er erfüllt Himmel und Erde, ja? Und damit sagt er ja, er erfüllt auch die Erde und deswegen kann er uns auch nahe sein. Ich denke da auch an den Psalm, den David geschrieben hat, Psalm 139, wo er sagt, wo könnte ich mich denn verstecken vor dir? Du bist ja überall, ich kann dahin und dahin. Ja. Im Neuen Testament finden wir den gleichen Gedanken über den allmächtigen und gleichzeitig nahen Gott in der Apostelgeschichte. Da nämlich, als Paulus auf dem Areopag in eine eindrucksvolle Rede hielt und dabei zu den Athenern über den unbekannten Gott sprach. Ich möchte es jetzt auch mit euch lesen, Apostelgeschichte 17, Apostelgeschichte 17, Verse 22 bis 28. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allen Stücken gar sehr die Götter fürchtet. Ich bin umhergegangen und habe gesehen eure Heiligtümer und fand einen Altar, darauf war geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkünde ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist. Er, der ein Herr ist, Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht, auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, als bedürfe er jemandes, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat gemacht, dass von einem aller Menschen Geschlechter stammen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat bestimmt, wie lange und wie weit sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollten, ob sie wohl ihn fühlen und finden möchten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Und da haben wir auch wieder beides. Gott, der die Welt gemacht hat, der Herr Himmels und der Erde, der große, der unfassbare Gott. Und ja, da finden wir natürlich auch Jesus, ja, wir erkennen, weil er sagt, und er hat gemacht, dass von einem alle Menschengeschlechter stammen, das ist, und hat bestimmt, wie lange und wie weit sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollten, ob sie wohl ihn fühlen und finden möchten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Es kommt hier so schön zum Ausdruck, was Gottes Sehnsucht ist oder was Gottes Plan mit uns ist. Dass er den Menschen, er ist dem Menschen nahe. Er ist in Wirklichkeit dem Menschen nahe, aber er möchte, dass die Menschen ihn eben finden. Also das hat mich sehr betroffen auch gemacht. Es ist nicht so, dass von Haus aus Gott uns fern ist. Er ist uns nahe. Nur wir, unsere Sünden trennen uns von ihm. Also das findet man ja auch mal im Alten Testament. Es ist nicht so, dass Gott von uns fern ist, sondern es heißt, unsere Sünden trennen uns von ihm. Das heißt, es hat jeder Mensch die Chance, ihn zu finden. Und das ist Gottes Wille. Einen Text möchte ich jetzt noch mit euch lesen und den finde ich besonders ermutigend, gerade wenn man durch schwere Zeiten geht. Und zwar finden wir das in Jesaja 57. Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Und da spricht er sogar davon, er wohnt, ja, dass er bei uns wohnt. Er wohnt in der Höhe und er wohnt bei denen, die zerschlagenen und gedemütigten Geistes sind. Und ich glaube, eine höhere Stufe der Nähe Gottes kann man nicht haben, wenn er sagt, er wohnt bei uns. Und mich erinnert natürlich das auch an diese Vision in der Offenbarung, Kapitel 21, wo er sagt, siehe da, Gott, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und wo wir ja darauf warten und wir darin die Erfüllung der Aufbau dessen, was einmal verloren gegangen ist durch die Sünde, die wir da finden. Aber dieser gleiche Ausdruck, den finden wir auch hier. Und zwar bei denen, die den Menschen, denen es richtig schlecht geht, beziehungsweise die wissen, ja, die demütigen Geistes sind. Die wissen, dass sie von sich aus nichts können und die auf die Hilfe und die Vergebung Gottes angewiesen sind. Und bei denen wohnt er. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Begriff, der für uns auch sehr, sehr wichtig ist. In der Predigt auf dem Areopag, da sprach Paulus davon, dass es Gottes Ziel ist, dass alle Menschen diese Erfahrung des nahen Gottes machen sollen. Und die Bibel ist tatsächlich, wenn man jetzt nur in der Bibel schaut, voll von Zeugnissen einzelner Menschen, die die Nähe Gottes erleben durften. Ich glaube, die eindrucksvollsten Zeugnisse oder auch, ja gut, weil das eben so in Psalmform geschrieben ist, ja, die finden wir natürlich auch bei den Psalmen von David. Und mir fällt da nur einer von vielen Formulierungen ein, die David da schildert, und zwar, wo er zum Beispiel sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja, es gibt da viele andere. Ja. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller Furcht und, und. Also das sind die Zeugnisse von vielen, da habe ich jetzt den David erwähnt, aber da gibt es so viele Begebenheiten, ja, denen Gott nahe war. Die wir eben in dieser Bibel finden, in unserer Bibel finden. Und ich habe aber aus diesen ganzen Begebenheiten eine ganz besondere, spezielle ausgewählt, mit der wir uns jetzt heute noch befassen werden. Ihr werdet euch vielleicht wundern, es ist vielleicht so ein bisschen was, ganz eine eigene Geschichte, da könnte man vielleicht alleine nur davon eine Predigt machen, aber ich konnte irgendwie nicht anders, beziehungsweise eigentlich war der Anlass für diese Predigt überhaupt diese Begebenheit. Für diese Predigt. Und zwar handelt es sich um die Begegnung einer Frau mit dem Engel des Herrn, als sie sich in einer ausweglosen Situation befand. Sie war die erste Frau, der Gott begegnete oder der Gott sich offenbarte, und zwar in Form eines Boten, ja, aber sie hat ihn begriffen, als dadurch hat sie ihn aber als den lebendigen Gott erfahren können. Sie hat diesen Gott nicht gekannt, weil sie eigentlich aus einem Land kam, wo man andere Götter hatte. Und nach dieser Begegnung, da gab sie diesem Gott einen Namen und sie nannte ihn der Gott, der mich sieht. Vielleicht erratet ihr schon, wen ich da meine, welche Frau? Vielleicht auch nicht. Es war die Hagar. Ja? Die Hagar, die ägyptische Magd der Frau Abrahams. Hagar vermutet, dass sie eben als Sklavin Abraham und Sarah zugeteilt wurde, weil sie hatten ja mal einen Aufenthalt in Ägypten und dann wurden sie weggeschickt und da hieß es, er entließ sie mit vielen Mägden und Knechten und aus dieser Gelegenheit heraus, 10 Jahre lang, sagt man, war da eben diese Hagar schon Magd bei der Sarah gewesen. Und jetzt werden wir diese Begegnung, die Hagar mit dem Engel des Herrn hatte und die ich so besonders finde, die wollen wir jetzt auch noch zusammen lesen. 1. Mose Kapitel 16. Steht in 1. Mose Kapitel 16. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger, und als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hatte. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Ja, was denkt ihr wohl, wenn wir das so gelesen haben, warum ich wohl diese Begebenheit ausgewählt habe? Ich empfinde es so, dass beim ersten Lesen, Ja, man liest es mit Interesse, man lebt viel mit der Sarah mit und auch die Lösung und denkt sich, hu, was hat sie sich jetzt da ausgedacht? Und dann erlebt man, dass die Hagar, die macht dann einen stolzen Eindruck, ja, sie möchte sich nicht mehr unterordnen und dann haut sie ab. Ja, aber dann kommt der Engel und dann ist er aber sehr nett zu ihr und er gibt ihr so eine sehr schöne Verheißung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit der Hagar eigentlich aufs Erste gar nicht so viel Mitgefühl. Ich denke, oh, was hat, also eine aufmüpfige Sklavin und so weiter und ich komme auch nicht so ganz damit zurecht, warum Gott so auf sie reagiert und warum beziehungsweise der Engel so mit ihr spricht, so liebevoll und so weiter. Und diese Begegnung, die Hagar da hat, die kann uns in Wirklichkeit ganz viel über Gott und sein Verständnis für die Nöte oder des Menschen zeigen. Ich glaube, wir lernen durch diese Begebenheit auch, wie einfühlsam Gott ist und wie tief er Menschen betrachtet, auch wenn sie teilweise sich selber in Situationen begeben. Hatte tatsächlich selber sich diese Situation hervorprovoziert. Das heißt in Vers 4, sie achtete ihre Herrin gering. Und dann in Vers 6, als nun Sarai sie demütigen wollte, dann floh sie. Aber Gott sieht tiefer. Ich denke, er muss damals Hagars Not mit ihrem Selbstwert begriffen haben und ihr daraus resultierendes Handeln. Sie war sie war vielleicht schon immer eine Sklavin gewesen. Ja? Beziehungsweise das weiß ich, das sagt die Bibel nicht, aber sie war jetzt in dieser Situation 10 Jahre lang auf alle Fälle eine Sklavin gewesen zu sein und muss drunter gelitten haben. Sie war es gewohnt, niedrig geachtet zu sein. Sie war es gewohnt, über sich nicht selber bestimmen zu dürfen und immer eine Herrin über sich zu haben und sich in ihre Anordnungen zu fügen. Aber sicher war es nicht angenehm. Aber sie hat es hingenommen. Sie hat es hingenommen, weil vorher ist sie nicht weggelaufen. Ja? Und plötzlich ändert etwas sich für sie. Sie kommt in eine ganz andere Lage. Sie bekommt eine andere Position. Sie wurde die Nebenfrau Abrahams. Sie blieb aber trotzdem noch Sarahs Magd. Und das war natürlich, es war eine schwierige Situation. Braucht man sich nicht wundern, ja, dass dann da draußen was sich entwickelt hat. Und dann ist sie schwanger geworden. Ja, und dann, da hat sich, also so erkenne ich das, nach mehreren, wie ich das so gelesen habe, denke ich, muss es so gewesen sein. Das hat bei ihr ihr Selbstbewusstsein ist erwacht. Sie war endlich jemand. Ja? Sie war ja jemand, aber sie konnte damit nicht geordnet umgehen. Sie war das nicht gewöhnt, dass sie wer sein könnte. Und dann dieser Wunsch, endlich mal wer sein zu können, der muss sie überrollt haben oder dieses Gefühl. Ja? Das hat sie in eine gewisse Überheblichkeit dann gebracht. Ja? Endlich ist sie wer. Und das hat sie an ihrer Herrin gezeigt. Sie will sich von ihr nichts mehr sagen lassen. Kann man verstehen. Kann man verstehen, dass sie dem einfach nicht auskonnte. Und sie hat sich dadurch selber dann in diese aussichtslose Situation gebracht. Aber, so wie es scheint, hat Gott sie verstanden, denn es heißt, denn nicht umsonst sagt der Engel des Herrn, denn der Herr hat dein Elend erhört. Da kommt nicht, ja, wärst halt nicht weggelaufen, ja, was hast denn gemacht, sondern er sagt, der Herr hat dein Elend erhört. Und ich glaube, dieses Elend, was sie da so erlebt hat, das war das, sie war ja, in Wirklichkeit hat sie Abraham endlich zu einem Sohn verholfen, sie war doch wer. Und trotzdem war sie niemand. Ja? Das war ihr Riesenproblem und deswegen konnte sie nicht mehr da bleiben. Das hat sie fix und fertig gemacht. Das war plötzlich im Widerspruch zu ihr und sie hat das so tief empfunden, diese Demütigung, niemand zu sein, dass sie, wie Sarah eben wieder anfing, sie praktisch als eine Sklavin zu behandeln. Ja? Als Trost, unser verständnisvoller Gott, gibt er ihr eine wunderschöne Verheißung. Ja? Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Und das ist eine Verheißung, ja, die der gleichkommt, die Abraham über seine Nachkommen von Gott bekommen hat. Und der Wortlaut, wenn ihr das mit der Verheißung vergleicht, die Maria bekommen hat, als der Engel Gabriel ihr diese Verheißung, dass sie schwanger werden würde mit Jesus Christus, das hat sich sehr, sehr identisch, ja. Siehe, du bist schwanger geworden. Bei der Maria hat er gesagt, du wirst schwanger werden. Du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Ja? Denn der Herr hat dein Elend erhört. Und es war auch ungewöhnlich, dass eine Frau diese Namensgebung beauftragt wurde. Normalerweise hat der Mann das bekommen. Das merkt man ja auch. Josef hat ja auch, dem wurde ja auch der Name aufgetragen zu geben. Ja? Ja, und da ist es jetzt aber, bekommt es die Hagar. Und das muss für Hagar eine ungeheure Aufwertung ihrer Person gewesen sein. Ich glaube, sonst wäre sie nicht wieder zurückgegangen. Es hat ihr scheinbar gereicht. Es hat ihr gereicht. Und was ich jetzt dann noch dazu erwähnen möchte, dieser Begriff, er wird ein wilder Mensch sein, das ist eigentlich keine besonders schöne Verheißung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Im Grundtext steht aber nicht wilder Mensch, sondern ein Wildeselmensch. Und unter dem Hintergrund, dass Hagar ja eine Sklavin war, aber ihr Sohn ein Wildeselmensch sein würde, muss das für Hagar nicht so negativ gewesen sein, denn er würde ein Wildesel sein, ein wilder Esel, weil die Esel, die sonst, das sind die Domestizierten, ja, also sie war eigentlich eine domestizierte Eselin, kann man sagen, sie selber, ja, aber ihr Sohn, der würde eben ein Wildeselmensch sein, ein freier Mensch. Das muss für sie, für uns in unserem Denken, verstehen wir nicht, aber ich glaube, sie wird das so verstanden haben, es war nicht so negativ. Natürlich, dass er seine Hand wieder jedermann und jedermann Hand wieden. Und er wird wohnen allen seinen Brüdern zum Trotz. Aber damit hat er, denke ich, auch eine gewisse Selbstständigkeit gehabt. Er war unabhängig von jedermann. Und das muss für Hagar sehr, sehr tröstlich gewesen sein und eine wunderbare Verheißung. Und das alles zusammen hat geholfen, dass sie fähig war, zu Abraham und Sarah zurückzukehren. Schlussendlich, sie wäre verloren gegangen, sie wäre wahrscheinlich, das merkt man auch an der Antwort, beziehungsweise an der Frage. Der Engel des Herrn fragt, wo kommst du her und wo willst du hin? Und sie sagt nur, ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflogen. Aber sie sagt nicht, ich gehe wieder nach Hause, weil in Wirklichkeit, sie hat sich ja auf dem Weg nach Schur befunden und Schur ist Ägypten. Ja, also sie war schon ganz im Süden, sie war schon nahe an Ägypten, aber sie war da und sie muss, und warum sagt er dann, der Herr hat dein Elend erhört? Ich glaube, sie wusste nicht weiter, sie hat genau gewusst, sie kommt nach Ägypten, sie ist schwanger, sie wird ein, ist ja unmöglich, wie soll sie dort, sie hatte in Ägypten keine Zukunft. Und sie hatte auch keine Zukunft in der Wüste. Und in seiner Weisheit hat Gott sie da aufgefangen, beziehungsweise man kann sagen, ja, es war Mitleid mit ihr. Es wäre nicht unbedingt nötig gewesen für die Heilsgeschichte, dass sie wieder zurückgeht. Glaube ich nicht. Weil Abraham sollte ja nochmal einen Sohn bekommen. Es war Mitleid, denke ich. Denke ich, also das ist jetzt so mein Ding. Ja. Ja, und schlussendlich diese ganze Erfahrung, die sie machen durfte, mit einem Gott, den sie vorher nicht gekannt hat, einem Gott, den sie den Namen gab, der Gott, der mich sieht. Ein Gott, der dem Menschen nahe kommt, und da haben wir eigentlich alles drinnen. Es ist der allmächtige Gott, der alles sieht und der aber ihr auch ganz nahe kam, sie ermutigte und tröstete. Und so, denke ich, ist auch dieses Bild, das wir so insgesamt in dieser Predigt vielleicht auch vermittelt bekommen oder durch die Bibel vermittelt bekommen, dass Gott der allmächtige Gott ist, der alles kann, für uns nicht schlussendlich vollkommen ergründbar ist oder erfassbar ist, der Gott, der sich aber danach sehnt, beziehungsweise den Menschen nicht alleine lässt, der die Nähe sucht, der weiß, dass wir in Sünde, in einer sündigen Welt leben und in der Gottferne, und der das aber auch auf eine einfühlsame Art macht, der sich auch uns in Situationen nähert, die, wo wir denken, na, so kann Gott mich nicht mögen, ja, der uns versteht bis ins tiefste Innere, der zwar nicht alles akzeptiert, aber er versteht uns. Und der uns aber aus so einer dummen Lage, zum Beispiel wie die Hagar, sich reingebracht hat, raushilft, da kann ich nur sagen, das ist Gottes Liebe, die wir da erkennen können. Seit dem Sündenfall hat Gott sich den Menschen offenbart. Das merken wir schon die Nähe der Menschen gesucht. Das ist gleich nach dem Sündenfall, wo Gott im Garten Eden Adam sucht und nach ihm ruft und sagt, ja, wo bist du? Wo bist du? Und so geht es weiter, durch die ganze Bibel hindurch. Manche haben ihn von Angesicht gesehen, beziehungsweise das heißt Mose alleine, ja, hat ihn von Angesicht gesehen. Er hat sich in Gesichten den Menschen geäußert, in Träumen, durch Propheten und schlussendlich durch unseren Herrn Jesus Christus, indem Jesus auf diese Erde kam, Mensch wurde, seine göttliche Natur verließ. Und das Schöne ist, es passt da alles so zusammen. Ich habe da auch einen Text gefunden in Jesaja 7, Vers 14. Da bezieht sich der Engel des Herrn auch darauf, wie er Josef die Verheißung gibt, dass er einen Sohn bekommen wird, beziehungsweise dass Maria einen Sohn bekommen wird. Und da heißt es ja in Jesaja 7, Vers 14, Jesaja 7, 7, Vers 14, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und Immanuel heißt ja Gott mit uns. Also damit, dass Jesus auf diese Erde kam, hat Gott sich, ja, sichtbar offenbart als ein Gott, der mit den Menschen ist, der für den Menschen ist und der den Menschen nahe sein möchte. Ja, und durch das Leben Jesu Christi konnten natürlich viele Menschen auch diesen Gott so begreifen, als einen Menschen, als einen Gott, der sich in die Menschen einfühlt, der sie nicht alleine lässt, und nicht zuletzt haben die Menschen ihn deswegen so geliebt, Jesus, die ihm die sündig waren und wo sie gemerkt haben, er nimmt sie an mit ihren Fehlern. Sie haben diese Liebe Gottes begriffen, ja. Nach der Auferstehung gibt Jesus uns die Verheißung, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Schlussendlich dürfen wir das für uns persönlich in Anspruch nehmen? Und wir haben ja das heute auch schon im Bibelgespräch erwähnt, aber ich möchte jetzt diesen Teil ganz besonders rausnehmen, gerade für diese Predigt. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, und diese Aussicht, einmal ganz bei Jesus zu sein, einmal ganz bei Gott sein, die finden wir eben auch in der Bibel. Diese Nähe für immer zu haben, ja, in der Offenbarung 21, Verse 3 und 4, das lese ich jetzt noch zum Abschluss. Offenbarung 21. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und bis dahin wissen wir, Jesus hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, das war meine Predigt über den fernen und den nahen Gott. Und vielleicht hat es euch auch, ich hoffe, es hat uns allen auch was gegeben. Ja. Amen. Allmächtiger, großer, himmlischer Vater, Herr, wir stehen hier für dir. Wir sind berührt davon, dass du in deiner Allmächtigkeit und in deiner Größe uns nicht alleine lässt in unserem kleinen menschlichen Leben. Du weißt, dass wir Staub sind, so siehst du uns. Du weißt, dass wir unsere Probleme haben, unsere Nöte, aber du nimmst uns ernst. Du nimmst uns auch ernst, wenn wir selber uns in schwierige Situationen bringen und wenn wir widerspenstig sind. Und du suchst uns, du möchtest uns aufhelfen, du möchtest uns nahe sein. Du möchtest nicht, dass wir verloren gehen. Du möchtest, dass wir dich erkennen dürfen als liebenden, treuen Vater, der durch seinen Sohn Jesus Christus uns die Möglichkeit gibt, einmal auf der neuen Erde sein zu können, der uns erlöst hat. Und dadurch konnten wir oder können wir Kinder, deine Kinder werden. Und du lässt uns nicht alleine. Du führst uns, du leitest uns. Lass uns das nicht vergessen, Herr. Und Herr, gib uns, dass wir von dem, was wir von dir erfahren oder spüren, wie du uns trägst, uns begleitest, uns ermahnst und führst, dass wir von dieser Erfahrung, dass es widerspiegelt, unsere Erfahrung an andere Menschen hin, Herr. Gib, dass wir auch einen Blick haben, genauso wie du es hattest, Herr Jesus, auch wie du hier auf dieser Erde warst. Du hast den Menschen gezeigt, dass du sie liebst, auch in ihrer Fehlerhaftigkeit, und dass du so tief sehen kannst, dass du erkennst, wie ein Mensch wirklich im Herzen ist. Du kennst die Gründe, die Beweggründe, warum man so und so reagiert. Da sind wir manchmal blind. Wir stufen Menschen ein, nach dem, wie sie sich verhalten, was sie sprechen. Aber du siehst tiefer, und das darf uns auch betroffen machen und darf uns lehren und helfen, Herr. Wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, dass wir auch einen Blick bekommen und eine Liebe bekommen für Menschen. Dass wir sie erkennen dürfen, ein wenig wenigstens so, wie du sie erkennst. Zumindest, dass wir niemanden abstempeln, sondern dass wir offen sind dafür, Herr, weil wir wissen, dass Menschen verloren sind, wenn sie dich nicht erkennen. Das geht jedem Menschen so, da ist keiner herausgenommen. Letztendlich ist jeder verloren, außer er erkennt dich, Herr Jesus, als seinen Erlöser. Und so danke ich dir, Herr, dafür, dass du uns diese Erkenntnis gibst und dass du uns auch zu Zeugen werden lässt für dich und deine Liebe. Und ich danke dir, Herr, dass du uns dabei hilfst, um deiner großen Liebe willen, im Namen Jesu. Amen.
Amen.